Wissenschaft und Schule. Ein Podcast der staatlichen Schulberatungsstelle für die Oberpfalz.
Mit Benedikt Wisniewski
und Barbara Gottschling. Wir sprechen mit Experten über Forschung, die für Schule wirklich relevant ist. Kurz und knapp in 30 Minuten.
Folge 5.
Wann haben Sie von Ihren Schülerinnen und Schülern zum letzten Mal den Satz gehört? Guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich schon, heute wieder von Ihnen lernen zu dürfen. Oder danke für diese tolle Hausaufgabe, die wird mir sicherlich Spaß machen. Oder begegnet Ihnen eher öfters ein, warum müssen wir das machen? Das ist doch viel zu viel. Darauf habe ich keinen Bock. Mit welcher Wahrscheinlichkeit Ihnen Lernende eher erstere oder letztere Sätze mitteilen, hängt sicher damit zusammen, ob Sie Erstklässler oder pubertierende Achtklässler unterrichten. Aber eins ist wohl für die meisten Lehrenden plausibel, nämlich dass für schulischen Erfolg neben Fähigkeiten auch irgendwie die Motivation eine Rolle spielt und dass diese nicht immer und bei allen Schülerinnen und Schülern in gleicher Weise vorliegt. Studien zeigen, dass Lehrerinnen und Lehrer den Begriff Motivation unterschiedlich für sich definieren. Das Thema Motivation wirft viele Fragen auf. Was genau ist eigentlich Motivation? Wie motiviert man Schülerinnen und Schüler? Ist dies überhaupt möglich? Und wie sieht es mit der eigenen Motivation als Lehrerin oder Lehrer aus? Darüber möchten wir in dieser Folge mit Dr. Martin Daumiller sprechen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Psychologie der Universität Augsburg und forscht zu Motivation und Motivationsförderung in Bildungskontexten.
Herzlich willkommen, Martin Daumiller.
Hallo, herzlich willkommen.
Martin, bevor wir richtig einsteigen ins Thema Motivation, halte ich es für nötig, dass wir den Begriff etwas aufdröseln, weil da ja viele Begriffe im Umlauf sind, die sich teilweise ähneln, teilweise synonym verwendet werden und doch unterschiedliche Dinge meinen. Wir haben den Begriff der Motivation, wir haben den Begriff der Motivierung, wir haben den Begriff der Motiviertheit und dann auch noch den Begriff Motiv. Wie kann man sich begrifflich orientieren?
Ja, das ist eine prima Frage. Vor allem im Alltag sprechen wir alle von Motivationen oder Motivation. Und was aber wissenschaftlich dahinter steckt, ist oft vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Und ein Aspekt, was jetzt in allen Wörtern von dir drin steckte, ist das lateinische movere, also bewegen. Und der Grundgedanke ist immer irgendwas, was uns antreibt. Und Motivation aus einem modernen Verständnis raus, wenn man das wissenschaftlich definieren würde, wäre ein psychischer Prozess zur Initiierung, Steuerung, Aufrechterhaltung, Evaluation zielgerichteten Handelns. Oder auch als eine aktivierende Ausrichtung dessen, was man gerade tut, auf einen positiv bewerteten Zielzustand hin. Und da sieht man schon, Motivation aus so einer wissenschaftlichen Perspektive bezieht sich auf den ganzen Handlungsverlauf. Und kognitive Prozesse, wie zum Beispiel diese Ziele, die stecken schon in den Motivationen, in den Definitionen davon mit drin. Das ist also ein ganz zentrales Element dafür. Insbesondere eben auch der Kontext. Also es geht nicht nur um das, was in einer Person drinsteckt, sondern das ist ein komplexes Gefüge insgesamt. Und auch, ich denke, das ist zwar klar, aber auch ist es der Fall, dass Motivation jetzt etwas ist, was man nicht direkt sehen kann. Also das ist eins von diesen hypothetischen Konstrukten. Und man braucht eben Indikatoren im Erleben, Verhalten und Denken, um Motivation erstmal zugänglich zu bekommen. Also wenn man jetzt zum Beispiel am Schreibtisch sitzt und lernt, dann ist das vielleicht ein Hinweis auf eine ausgeprägte Lernmotivation. Mhm. Und nachdem es so ein hypothetisches Konstrukt ist, gibt es eben auch unterschiedliche Zugänge. Es gibt unterschiedliche Werkzeuge, die man verwenden kann, um Motivation zu beschreiben und nutzen zu können. Ja, also so viel zu Motivation. Und du hast auch die Motive angesprochen. Also Motive, das sind Dinge, die klassisch schon untersucht worden sind in der Motivationspsychologie. Und die legen einen ganz starken Fokus auf stabile Persönlichkeitsunterschiede. Also zeitlich überdauernde, interindividuell unterschiedliche Präferenzen für bestimmte Verhaltensklassen. Entsprechend sind Motive ein starker Teil der Persönlichkeit. Und ein Motiv darf man aber eben nicht gleichsetzen mit der aktuellen Motivation. Alltagssprachlich verwendet man den Begriff Motiv häufig, wenn man Handlungsgründe ausdrücken möchte. Da müssen wir hier aufpassen. Motiv in der Motivationspsychologie ist ein ganz fundamentaler Teil der Persönlichkeit. Und die sind auch noch nicht mal notwendigerweise bewusst. Zum Beispiel das Leistungsmotiv, das Anschlussmotiv, das Machtmotiv sind berühmte Motive, von denen man vielleicht schon mal was gehört hat.
Ja, ich denke, alltagssprachlich werden auch die Begriffe Motivation und Motivierung oft in einen Topf geschmissen, was durchaus zu Missverständnissen führen kann. Ich glaube, gerade im Kontext Schule ist aber eine Unterscheidung dieser beiden Begriffe sehr wichtig.
Na, also Motivation, das ist eben ein Zustand. Und Motivierung ist der Versuch, diesen Zustand überhaupt zu erzeugen. Und wenn eine Lehrerin zum Beispiel ihre SchülerInnen motivieren will, dann spreche sie von der Motivierung der SchülerInnen. Ja. Und Motiviertheit, das hattest du ganz am Anfang, glaube ich, auch noch angesprochen, das würde man jetzt sagen, wenn dann tatsächlich eben Motivation bei den SchülerInnen vorliegt.
Okay, ich hoffe, das reicht jetzt erstmal als grundsätzliche Begriffsklärung. Jetzt hast du eben gesagt, dass die Motivation immer auf einen Zielzustand gerichtet ist. Natürlich können das ganz unterschiedliche Zielzustände sein, aber einer davon wäre der schulische Erfolg. Könntest du vielleicht ausführen, wie wichtig die Motivation für den schulischen Erfolg von Schülerinnen und Schülern ist, insbesondere weil es diesbezüglich ja sehr divergierende empirische Befunde gibt?
Ja, also erstmal kann man natürlich sagen, Motivation, das ist wie der Motor, der unsere Welt antreibt. Also von daher ist Motivation natürlich fundamental wichtig. Ohne Motivation, da würden wir überhaupt gar nichts tun, da würden wir gar nicht handeln. Die entscheidende Frage ist jetzt aber hier, zu welchem Ausmaß gehen Unterschiede im schulischen Erfolg zurück auf Unterschiede in den Motivationen? Und hier verweisen Forschungsarbeiten tatsächlich auf eine sehr hohe Bedeutung der Motivationen. Eine Studie, die relativ berühmt ist, ist eine Längsschnittstudie von Ko Moriyama und Kollegen. Die haben die Mathematikleistung von SchülerInnen von der 5. bis zur 10. Klasse untersucht und haben herausgefunden, dass die anfängliche Leistung, dass die relativ eng an die Intelligenz gekoppelt war und dass die Motivationen und Lernstrategien einen zusätzlichen Erklärwert geliefert haben. Wenn man dann aber die Entwicklung der Leistungen angeschaut hat, da hat man gesehen, die hängt kaum mit der Intelligenz zusammen, sondern nur noch mit den Lernstrategien und mit den Motivationen. Also wenn man das zusammenfassen will, könnte man sagen, es ist nicht so wichtig, wie intelligent man ist, sondern vor allem, wie man lernt und eben wie motiviert man ist.
Oder man könnte sogar sagen, zunehmend wichtig im Verlauf einer Schullaufbahn. Also die Wichtigkeit der Intelligenz nimmt ab, die Wichtigkeit der Motivation nimmt zu. Es gibt im Kontext Schule zur Motivation einige gängige subjektive Alltagstheorien, die einem früher oder später begegnen. Ich nehme mal zwei Extrembeispiele. Auf der einen Seite gibt es die Vorstellung, die man mit dem Satz zusammenfassen könnte, nur unter Druck entstehen Diamanten. Also mit anderen Worten, eine starke Betonung der extrinsischen Motivation, auch durch Repressionen. Auf der anderen Seite begegnet einem der Satz, lass die Lernenden doch einfach machen. Oder anders, jede Art von Kontrolle verhindert grundsätzlich das Entstehen von Motivation. Was stimmt denn jetzt davon?
Ich würde sagen, keins von beiden. Aber in beiden steckt auch etwas Wahrheit. Also das Bedürfnis nach Autonomie, das ist eins der drei zentralen psychologischen Grundbedürfnissen, nämlich Bedürfnis nach Autonomie und Kompetenzerleben und soziale Eingebundenheit. Wenn ein Kontext erlaubt, dass diese Bedürfnisse erfüllt werden, dann begünstigt das nach der Selbstbestimmungstheorie von Deasy und Ryan die Entwicklung von selbstbestimmter Motivation, also besonders günstige Motivation, die ihn antreibt. Also nur unter Druck entstehen Diamanten, das gilt vielleicht für den Kohlenstoff, aber eben nicht für hochwertige Motivationen. Hierfür ist tatsächlich Autonomie, Freiheit im Handeln notwendig, wenn auch man natürlich berücksichtigen muss, dass zu viel Autonomie auch nicht gut ist. Vor allem, wenn man sehr viele verschiedene Handlungsoptionen hat, gepaart mit einer geringen Kompetenz, dann ist es durchaus auch wichtig, etwas mehr Kontrolle zu liefern, dass wir als Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel wenige und aber sinnvolle Handlungsalternativen anbieten, zwischen denen die SchülerInnen dann auswählen können. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch zu berücksichtigen, dass wenn gar keine Motivation da ist, dann kann natürlich eine extrinsische Motivation, zum Beispiel durch viel Druck, dass man sagt, na, du bekommst eine Bestrafung, wenn du jetzt nicht lernst, dann ist es natürlich erstmal besser als gar keine Motivation. Das würde man dann fremdbestimmt extrinsische Motivation nennen, führt auch zum Lernen. Wenn man einen Schüler oder eine Schülerin entsprechend mit Bestrafung zum Lernen führt, dann setzt diese Person sich erstmal mit dem Thema auseinander. Und langfristig kann man dann versuchen, das in intrinsische Motivation zu überführen, dass man dem Schüler oder der Schülerin zum Beispiel zeigt, dass das Thema doch auch ganz interessant sein kann, dass dann eben auch eine intrinsischere Motivation noch entsteht.
Die Selbstbestimmungstheorie von Deasy und Ryan hast du jetzt angesprochen. Aus meiner Sicht insofern eine sehr interessante Theorie, weil sie, finde ich, ganz gut zeigt, dass man nicht einfach bei einer anderen Person in direkter Weise Motivation auslösen kann, sondern dass man eher Grundbedingungen schaffen kann, unter denen Motivation mit höherer Wahrscheinlichkeit entsteht. Insofern ist die Selbstbestimmungstheorie vielleicht meine Lieblingsmotivationstheorie. Gibt es noch andere Motivationstheorien, die für Lehrerinnen und Lehrer nützlich sind und von denen du sagen würdest, die müsste jeder eigentlich kennen?
Ja, ich würde erstmal zustimmen. Also die Selbstbestimmungstheorie ist eine sehr, sehr schöne Theorie, die uns gut erklären kann, wie Dinge, die im Kontext passieren, sich auswirken können auf die aktuellen Motivationen. Und darüber hinaus denke ich, dass es schön wäre, vielleicht noch 3 weitere verschiedene Theorien zumindest zu kennen. Braucht man nicht immer alle Fachbegriffe wissen, aber grob von der Idee her bringen die einem ganz viel bei. Nämlich erstens ein Modell, was den Prozess der Motivation so ein bisschen illustriert. Zum Beispiel das Rubicon-Modell der Handlungsphasen, also dass man erstmal die Handlungsmöglichkeiten abwägt, dann überschreitet man den Rubikon, ne? Dann gibt es keinen Weg mehr zurück, wie bei Julius Caesar. Dann folgt unwiderruflich der Eintritt in den Bürgerkrieg oder aber eben hier nach dem Motivationsmodell das Planen in der präaktionalen Phase, dann das Durchführen von Handlungen und schließlich auch das Bewerten dieses Handelns. Und dieses Modell zeigt eben auf, dass Motivation in all diesen Phasen eine Rolle spielt und nicht nur am Anfang wichtig ist, sondern den ganzen Lernprozess durch relevant ist. Das, denke ich, ist ein weiteres wichtiges Modell. Ein zweites weiteres wichtiges Modell wäre sicherlich eins der Erwartungs-Mal-Wert-Modelle. Das ist klassisch im Risikowahlmodell von Atkinson auch schon mal formuliert worden oder auch umfassend in diesem Modell von Jacqueline Eccles. Und da ist eben die Quintessenz, dass die aktuelle Motivation, dass die ein Zusammenspiel darstellt aus Erwartung und Wert. Erfolgserwartung, das ist so eine subjektive Erfolgswahrscheinlichkeit von Personen, mit welcher Wahrscheinlichkeit die denken, dass die eine Handlung überhaupt ausführen können, also die Realisierbarkeit. Und auf der anderen Seite steht eben der Wert, die subjektive Einschätzung, dass man eine Handlung überhaupt auch möchte, dass die wünschbar ist für einen selbst. Und laut Erwartungs-Mal-Wert-Modellen entsteht eine aktuelle Motivation erst dann, wenn Erwartung und auch Wert gegeben ist. In dem Moment, wenn ich überhaupt gar nicht davon ausgehe, dass ich etwas überhaupt schaffen kann, wenn es dann auch noch so wichtig ist für mich, dann werde ich trotzdem nicht motiviert sein, das zu tun. Also wenn eins von beiden null ist, dann ist auch das Produkt null. Und das zeigt eben, dass die Motivation jetzt nicht nur ein einfaches Maß ist, sondern es gibt eben eine Qualität von Motivation, die sich aus verschiedenen Aspekten auseinandersetzt. Und das dritte Modell, ich habe vorhin gesagt, es wäre schön, wenn man vielleicht noch ein drittes auch noch kennt. Das wäre jetzt noch so ein umfassendes Modell, was eben alles zusammenbringt. Nämlich nicht nur, dass die Motivation einen bestimmten Prozess hat, auch dass die Motivation eine bestimmte Motivationsqualität hat, sondern eben auch, dass es Kontextmerkmale gibt und dass es auch motivationale Tendenzen und Überzeugungen gibt, die sich dann alle zusammen auf die aktuelle Motivation auswirken.
Ich würde sagen, selbst wenn ich sehr viel über Motivation weiß und umzusetzen versuche, wird mir in der Schulrealität trotzdem ein Sachverhalt begegnen, um den wir nicht herumkommen, nämlich, dass ab einer bestimmten Altersstufe, also grob gesagt so ab Ende der 6. Jahrgangsstufe, ein durchgehender Abfall der Leistungsmotivation bei Schülerinnen und Schülern stattfindet. Es geht einfach bergab mit der Motivation, egal was ich als Lehrperson mache. Hättest du eine Idee, wie man damit am besten umgehen kann?
Ja, tatsächlich die gute Nachricht ein Stück weit ist so, das ist ganz normal. Eine Vielzahl von Studien kommt zu dem gleichen Bild. Die günstigen Motivationen, wie die Leistungsmotivation, wie die intrinsische Motivation, aber auch Lernziele, die nehmen ab über die Schullaufbahn kontinuierlich. Und gleichzeitig ist es sogar noch schlimmer, nehmen auch ungünstige Motivationen zu, wie zum Beispiel Arbeitsvermeidungsziele, also dass die SchülerInnen mit möglichst wenig Arbeitsaufwand durch den Tag kommen können. Deswegen gibt es auch für viele Motivationstests unterschiedliche Normtabellen, je nach Altersstufe. Vielleicht hat es der ein oder andere im Alltag schon mal beobachtet. Und es gibt eine Vielzahl an Gründen, für die LehrerInnen auch überhaupt gar nichts können, wie die Pubertät zum Beispiel oder der Leistungsdruck. Und man kann zumindest versuchen, dieser Verschlechterung entgegenzuwirken, indem man eben versucht, einen besonders motivationsförderlichen Unterricht anzubieten. Und auf die Frage, wie jetzt so ein motivierender Unterricht ausschaut, da könnte man, glaube ich, auf 4 inhaltliche Bereiche verweisen. Es ist relativ umfassend, es ist vielleicht schwer, in wenigen Sätzen zusammenzufassen, aber ich versuche es trotzdem. Ja. Die 4 Bereiche sind einmal sowas wie Inhalt, einmal Bewertung, einmal Autonomie und einmal eine soziale Dimension. Und in all diesen Bereichen kann man jetzt versuchen, Dinge zu tun, die sich dann auf eine besonders günstige Lernmotivation seitens der SchülerInnen auswirken. Beim Inhalt ist es wichtig, dass man klar, verständlich instruiert, dass man vielfältige, abwechslungsreiche, persönlich bedeutsame, aber auch sinnhafte und emotional reiche Aufgaben anbietet, dass man sich also häufig vergegenwärtigt, wieso jetzt ein bestimmter Lerngegenstand überhaupt relevant ist, für was man das vielleicht später gebrauchen kann, dass man den Lernstoff auch versucht, mit den Interessen der SchülerInnen zu koppeln. Und beim Inhalt ist letztlich auch wichtig, dass man individuell herausfordernde Aufgaben auswählt, also Aufgaben, die mit Anstrengung bewältigbar sind und die aber auch die einzelnen SchülerInnen nicht über- oder unterfordern. Hinsichtlich der Bewertung, da spielt eine ganz wichtige Rolle die individuelle Bezugsnormorientierung, also dass man individuelle Verbesserungen anerkennt und dass man auch nicht leistungsstarke SchülerInnen bevorzugt. Wo immer möglich, sollte man also versuchen, diese soziale Bezugsnorm in den Hintergrund zu stellen, insbesondere auf wettbewerbsorientierte Methoden zu verzichten, wie zum Beispiel den Rechenkönig, der sehr beliebt ist, aber der leider eben genau diese Leistung sehr, sehr, sehr stark und sehr prominent macht. Auch bei der Bewertung ist wichtig, ein wirklich positives, konstruktives Fehlerklima, also dass man es nicht nur sagt, ja, sondern dass man Fehler ehrlich und ernsthaft als Lernchancen begreift und eben nicht als ein Anzeichen von mangelnder Kompetenz. Auch, dass man häufig Feedback gibt, dass das Feedback auch eben vor allem anstrengungsbezogen ist, dass man nicht einfach nur sagt, ja, du bist talentiert für Mathe, sondern weil du dich so intensiv mit den Hausaufgaben auseinandergesetzt hast, deswegen hast du jetzt eine sehr gute Note in der Schulaufgabe geschrieben. In der Autonomiedimension, da ist es wichtig, dass man adäquate Freiräume anbietet. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, Autonomie ist natürlich ein ganz wichtiges Grundbedürfnis. Man darf aber eben auch nicht die SchülerInnen überfordern, indem man zu viel Verantwortung da gibt, sondern es muss immer entwicklungsabhängig sein. Man kann da ganz angemessene Möglichkeiten bieten, dass die SchülerInnen mit eingebunden werden, wenn es um die Wahl von Lernzielen geht, aber auch um die Wahl von Lernaktivitäten selbst, dass man verschiedene Lernwege durchgehen lässt und die aber auch sogar fördert, dass man das lobt, wenn jemand auf eine alternative Lösungsweg kommt und dass man dann die SchülerInnen dort auch weitergehen lässt. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also ein gemeinsames Aushandeln statt einem einseitigen Vorgeben, könnte man sagen, ist sehr wichtig für die Autonomie. Und gleichzeitig aber das Ganze eben auch versuchen zu strukturieren. Also dass man zum Beispiel Lernaktivitäten in Teilschritte strukturiert, dass man Teilziele definiert, anhand derer man dann auch Fortschritte leichter sichtbar machen kann. Das spielt alles dort mit rein. Ja, und abschließend die soziale Dimension, also ein wertschätzender, fürsorglicher Umgang natürlich, ein partnerschaftliches Verhältnis, dass die Lernfortschritte der SchülerInnen auch für die Lehrkraft von persönlicher Bedeutung sind, das wäre hier ein ganz tolles Ziel. Und aber eben nicht nur das Verhältnis von Lehrkraft zu SchülerInnen, sondern auch zwischen den SchülerInnen, dass dort auch eine positive Interaktion vorherrscht. Diese vier Bereiche Inhalt, Bewertung, Autonomie und Soziales bieten vielfältige Anknüpfungspunkte, um motivationsförderlichen Unterricht zu ermöglichen.
Ja, ich denke, man merkt an deinen Ausführungen sehr deutlich, dass man Motivationsförderung nur dadurch betreiben kann, dass man bestimmte Bedingungen schafft. Und das finde ich auch deshalb wichtig, weil einem als Lehrperson zum Teil auch durch eine bestimmte Art von Ratgeberliteratur suggeriert wird, man müsse nur ein paar Tricks anwenden und schon wären alle Lernenden motiviert. Was de facto einfach falsch ist. Wir haben ja jetzt ausführlich gesprochen über die Motivation von Lernenden, aber natürlich spielt die Motivation auch bei Lehrenden eine Rolle. Die Frage, was motiviert mich als Lehrerin oder Lehrer, meinen Beruf auszuüben? Ich denke, dass zwei Begriffe in diesem Zusammenhang eine herausragende Rolle spielen, nämlich die Selbstwirksamkeitserwartungen, also inwieweit ich davon ausgehe, dass ich in meiner täglichen Arbeit wirklich etwas bewirken kann. Und in der etwas neueren Forschung auch der Begriff der kollektiven Wirksamkeitserwartungen, also die gemeinsamen Vorstellungen eines Kollegiums darüber, inwieweit man einen Unterschied machen kann. Könntest du ausführen, wie Motivation mit diesen beiden Konstrukten zusammenhängt?
Ja, also erstmal, gerade eben haben wir gesprochen darüber, was kann man konkret im Unterricht tun, um Motivation seitens der SchülerInnen zu unterstützen. Und wie du es gesagt hast, die LehrerInnen selbst nehmen auch eine ganz wichtige Rolle. Weil man ist ja auch nicht jeden Tag ständig gleich hoch motiviert, sondern man braucht eben die Motivation auch, um sich selber zum Beispiel weiter fortzubilden, dass man wirklich auch die Mühe investiert, einen hochwertigen Unterricht vorzubereiten und aber eben auch, weil sich die eigene Motivation auf die SchülerInnen überträgt. Also das ist ganz wichtig, um umfassend SchülerInnen gut zu motivieren, dass man auch selber motiviert ist, dass man das auch zeigt, ne? Dass man seinen eigenen Enthusiasmus den SchülerInnen auch widerspiegelt. Das ist wichtig, um dort auch nachhaltige motivationale Prozesse zu begünstigen. Und Selbstwirksamkeitserwartungen, das ist ja letztlich ein Aspekt der Motivation auf dieser Erwartungsseite. Ich habe vorhin gesprochen von Erwartung und Wert. Und Lehrkraft-Selbstwirksamkeitserwartung, das bezieht sich jetzt darauf, wie sehr Lehrpersonen denken, wie sehr sie sich in der Lage sehen, durch eigenes Handeln pädagogisch herausfordernde Situationen zu bewältigen. Also zum Beispiel das Lernen von SchülerInnen zu unterstützen, zu fördern, gerade auch wenn die mal nicht motiviert oder wenn problematische SchülerInnen mit dabei sind. Das bezieht sich erstmal auf die eigenen Erwartungen von einer Lehrperson. Und daneben gibt es eben die kollektiven Selbstwirksamkeitserwartungen. Das sind jetzt Einschätzungen hinsichtlich der Wirksamkeit als Gruppe. Also das ist jetzt mehr als die einzelnen Selbstwirksamkeitserwartungen zusammen addiert, sondern es bezieht sich jetzt auf die Koordination und Kombination innerhalb der Gruppe durch die verschiedenen Beteiligten. Und speziell in Situationen wie jetzt gerade, wenn wir mit großen Herausforderungen wie Covid-19 konfrontiert sind, das ist jetzt natürlich erstmal eine Herausforderung, die sich auf das ganze Kollegium bezieht. Und da müssen alle gemeinsam anpacken und müssen gemeinsam miteinander arbeiten können, um auch sowas im gesamtschulischen Kontext bewältigen zu können. Und genau dort setzen die kollektiven Selbstwirksamkeitserwartungen an, dass man sich als Schulgemeinschaft, dass man sich zum Beispiel im Lehrerkollegium wirksam fühlt, um solche Dinge auch bewältigen zu können. Und da kann man natürlich auch gezielt ansetzen, zum Beispiel durch Trainings, die sich eben auf alle Lehrpersonen dann richten.
Unsere Zeit ist schon fast um. Ich möchte dir zum Schluss gerne eine persönliche Frage stellen. Du forschst und publizierst wahnsinnig viel zur Motivation. Und jeder, der selber schon mal in der Forschung tätig war und schon mal durch den Peer-Review-Prozess von einer Fachzeitschrift gegangen ist, der weiß, dass Forschen und Publizieren von Forschungsergebnissen nicht immer ein Zuckerschlecken ist. Es hat viel damit zu tun, Kritik anzunehmen und nach Niederschlägen auch wieder aufzustehen. Deshalb ist meine Frage am Schluss, was motiviert dich persönlich zu forschen?
Ich würde sagen, das sind zwei Gründe, einmal inhaltlich und einmal praktisch. Das eine ist, mich hat schon immer Lernen wahnsinnig fasziniert. Also, dass wir Menschen überhaupt imstande sind zu lernen, dass wir auch die Möglichkeiten haben zu lernen. Und da wollte ich von Anfang an schon herausfinden, wie kann man es denn jetzt schaffen, dass er möglichst gut lernt. Und also gut heißt mit möglichst hohem Ertrag und aber auch mit möglichst viel Freude dabei. Und ein Anknüpfungspunkt, der mich bis heute fasziniert, ist eben, wie dahinterliegende Motivationen sowas begünstigen können. Das interessiert mich wahnsinnig und das bringt mich dazu, in der Wissenschaft immer weiterzumachen, auch wenn Niederschläge kommen, wenn mal ein Beitrag zum Beispiel nicht akzeptiert wird. Auf der anderen Seite aber auch, wir haben vorhin über Bedürfnisse gesprochen und es gibt eben die Autonomie. Das ist toll im Wissenschaftsberuf. Man kann sehr, sehr, sehr autonom, sehr frei sein. Und aber auch, man hat ein hohes Kompetenzerleben. Man kann ständig was dazulernen. Es ist nicht eintönig. Es gibt jeden Tag neue Herausforderungen. Und das, würde ich sagen, ist eine der größten Freuden des Wissenschaftsberufs, dass man ständig was dazulernen kann. Und natürlich, man liefert vielleicht auch so seinen eigenen kleinen Beitrag zu günstigeren Bildungsprozessen unserer Gesellschaft. Man lernt nicht nur was über sich selbst, entwickelt sich weiter. Es wird nie langweilig. Deswegen bin ich wahnsinnig gerne Wissenschaftler.
Martin Daumiller, vielen Dank. Es war ein sehr interessantes Gespräch.
Gerne.
Wissenschaft und Schule. Forschung, die für Schule wirklich relevant ist. Kurz und knapp in 30 Minuten. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Anregungen unter feedback@sbopf.de.